Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist die Praxis in der Hundetrainerausbildung. Snejana Koch, genannt Sneji, und ich bilden seit 2014, also seit 10 Jahren, Hundetrainer bei Perro CC aus. Bevor wir mit dem spannenden Interview starten, möchte ich kurz über Perro CC und mein Part dort erzählen. Oft kommt mir sowas zu Ohren wie: Marion ist doch gar keine Hundetrainerin, was macht die eigentlich bei der Ausbildung? Ich bin da nicht beleidigt oder so, sondern eher amüsiert. Tja, ein Unternehmen braucht halt nicht nur Fachfrauen, sondern auch solche, die sich um den anderen Kram kümmern. Den Kram, den kaum jemand wirklich gerne macht. Ich rede hier von sowas wie Buchhaltung, Steuern, Marketing, Verwaltung, Website, Social Media oder wie zum Beispiel diesen Podcast. Und außerdem brauchst du für eine Ausbildung eben auch Unterrichtsmaterialien wie Skripte und Präsentationen. Und genau da komme ich ins Spiel. Das Wissen und den Erfahrungsschatz von Sneji rund um den Hund durfte ich in Sätzen, Grafiken und Bildern, in Skripten, Präsentationen und Lernmaterialien verpacken. Außerdem unterrichte ich noch einige Themen wie zum Beispiel Recht, Unternehmensführung, Marketing und mein Steckenpferd, die Hunde aus dem Tierschutz. Theorie ist super wichtig, ganz klar. Doch Theorie und Praxis sind bekanntlich zwei Paar Stiefel. Sneji ist schon seit 2007 Hundetrainerin, also inzwischen 17 Jahre und hat entsprechend sehr, sehr viel Erfahrung. Ihr Part bei Perro CC ist neben dem Unterrichten zu den Hundethemen die Ausbildung unserer Kursteilnehmer, natürlich männlich, weiblich, divers, in der Praxis. Und genau über dieses Thema sprechen wir jetzt. Du hörst Unternehmen Hundeschule, dem Podcast rund ums Business für Hundetrainerinnen. Ich bin Marion Zimmermann und serviere dir das Thema Selbstständigkeit leicht verdaulich. Du kannst alles lernen, du musst es nur tun. Ja, hallo Sneji, ich freue mich, dass ich dich überreden konnte, mit mir einen Podcast aufzunehmen, für den du verkabelt am PC sitzen musst. Nicht gerade dein Ding, oder?
Nee, so gar nicht. Aber hallo Marion, ich mach's dir zuliebe.
Ja, das ist fein. Schön, dass du hier bist. Wir wollen ja heute ein bisschen sprechen über die Praxisausbildung für die Hundetrainer. Aber ich frage jetzt erstmal, du bist ja Hundetrainerin seit 2007. Warum wolltest du eigentlich Hundetrainerin werden?
Also angefangen hat es damit, dass ich eigentlich immer mit dem Hund rumgewurschtelt habe, auf den Plätzen, im Verein. Und irgendwann mal hatte ich dann einen Dobermann und ich dachte dann, der funktioniert nicht, der hat ein Problem. Und dann habe ich mich als Problemverhaltenstrainer bei der Sabine Pattberg in Baden-Baden zur Ausbildung als Hundetrainerin angemeldet. Und da wurde mir dann quasi erklärt, dass ich eigentlich das Problem bin und nicht der Hund. Und das ist auch so ein bisschen die Philosophie von meiner Hundeschule jetzt oder wie ich auch meine Kollegen versuche auszubilden, dass quasi nicht der Hund das Thema ist, sondern wenn ich weiß, wofür der Hund gemacht ist oder wie er funktioniert, dass ich dann besser auf den Hund eingehen kann und auf das Hund-Mensch-Thema, sagen wir es mal so.
Ja, ist ja auch bei den Leuten oft so, dass nicht der Hund das Problem ist, sondern der Mensch selbst. Und du hattest, das hast du ja schon öfter erzählt, von deinem Hund furchtbar viel verlangt, was er auch praktisch alles umgesetzt hat. Du hast manchmal gesagt, der war wie eine Maschine.
Genau, also mir wurde dann quasi während der Ausbildung bewusst, dass ich eigentlich keinen Hund hatte, sondern ein Hochleistungssportgerät, wo eigentlich bei 100% schon gelaufen ist, wahrscheinlich über 100% und ich immer noch das Maß nicht voll hatte. Wo ich also quasi die Messlatte so hochgehängt habe, dass er die gar nicht erfüllen konnte. Ich aber nicht gesehen habe, dass ich das Thema bin, sondern dass mein Hund quasi mehr wie das nicht leisten kann. Also der war schon toll. Ja, hinterher habe ich gedacht, Alter, ich habe eine Maschine und kein Hund mehr, sondern ein funktionierendes Sportgerät. Und da habe ich dann ein schlechtes Gewissen gehabt, auf gut Deutsch, dass ich meinen Hund quasi 5 Jahre lang zu irgendwas gezwungen habe, um mir zu gefallen, nicht um dem Hund gerecht zu werden. Und da achte ich eigentlich heute extrem drauf. Also ich bin da ganz arg empfindlich, wenn ein Mensch seinen Hund überfordert Unterfordern ist genauso schlimm, aber die Überforderung, die kann auch nach hinten losgehen, wo ich dann sage, das ist eigentlich dem Tierle gegenüber auch nicht wirklich fair. Oder wenn ich sowas haben will, dann hole ich mir doch irgendein Sportgerät und kein Lebewesen, was ich dazu tun.
Okay, dann hast du deine Ausbildung erfolgreich fertig gemacht, hast deine Hundeschule gegründet, Timmys Hundeschule heißt es, verlinke ich dann in der Beschreibung. Und du kamst auch schon relativ bald auf die Idee, Hundetrainer auszubilden. Also vorab, wir machen zusammen PeroCC seit 10 Jahren jetzt schon. Und die Idee, selber Hundetrainer auszubilden, die hattest du aber eigentlich echt schon früher. Wie kamst du drauf?
Also ich fand die Sabine Pattberg, die mich damals ausgebildet hat, ich fand das toll, was die mir, ich bin da großkotzig hingegangen und habe gedacht, ich kann alles, ich weiß alles, hahaha, und kam danach und habe dann gedacht, boah, so habe ich das jetzt noch nie gesehen. Und diese Erkenntnis ist für mich jetzt zum Beispiel auch, wenn ich mit meinen Kollegen arbeite oder die ausbilde, dieses dahinter gucken, nicht nur das Fachwissen, sondern auch dieses richtige Einschätzen von, wie funktioniert das? Das ist mir eigentlich erst dort richtig bewusst geworden. Und dann, wo ich mich selbstständig gemacht habe, gut, am Anfang ist es immer so ein bisschen schleppend. Das war aber bei mir relativ schnell, dass ich genug Arbeit hatte und dann gedacht habe, ja, eigentlich wäre es so cool, wenn ich Kollegen hätte, die mit mir zusammenarbeiten. Dann habe ich ein Inserat in der Zeitung geschrieben, suche Kollegen, der mit mir zusammen in der Hundeschule arbeitet. Und das Ergebnis war enttäuschend für mich jetzt. Und dann habe ich gedacht, wieso soll ich mir in Anführungsstrichen irgendjemanden, den ich nicht kenne, ins Unternehmen mit reinnehmen, wenn ich mir vielleicht potenzielle Kollegen nicht, die mir nach der Nase sprechen oder sich benehmen, wie ich das unbedingt haben will. Also die müssen nicht sein wie ich, aber wo ich weiß, das Know-how ist da, die haben Ahnung, die wissen, von was reden, die können sich reinversetzen oder wie auch immer. Und dann habe ich quasi angefangen, Bildler zu malen und mir zu überlegen, wie könnte ich das aufziehen. Habe damals auch bei der Sabine Pattberg gefragt, ob ich ihr Skript als Vorlage nehmen dürfte. Hat sie mir dann auch damals genehmigt. Genauso wie zum Beispiel mein Slogan. Es gibt nur eine Treppe und keinen Aufzug. Den habe ich ebenfalls von der Sabine Pattberg bekommen. Und ich schätze diese Frau sehr. Immer noch, obwohl das schon zig Jahre her sind. Also wir haben zwar kaum Kontakt, aber es ist für mich immer noch ein Vorbild. Und so empfinde ich auch das Ausbilden von meinen Kollegen. Also ich muss für die nicht unbedingt ein Vorbild sein. Wenn ich es werde, ist okay, aber ich bin auf jeden dieser einzelnen Kollegen, die ich ausgebildet habe, stolz. Und zwar richtig stolz, wenn die dann ihren Arsch hochkriegen und ihre eigene Hundeschule machen. Also von dem her, so, das ist so die Idee dahinter gewesen.
Also das geht mir auch genauso wie dir. Ich bin auch total stolz auf jeden, der es durchzieht und der dann tatsächlich was draus macht. Das muss ja nicht ein Riesenunternehmen werden, aber ich freue mich immer, wenn mir jemand schreibt, juhu, ich habe meine Homepage fertig, guck's dir mal an, und dann verlinke ich das ja auf unserer Homepage. Ich finde das super toll. So, jetzt beschäftigen wir uns mal mit der Praxisausbildung für unsere Hundetrainer-Anwärter. Die machst natürlich du in der Hundeschule. Wie können wir uns den Praxisunterricht vorstellen? Also jemand kommt neu dazu. Was macht er dann da bei dir?
Also am Anfang ist es so, dass die ersten 2 Stunden normalerweise zurückhaltend sind, außer sie haben vorher schon im Verein irgendwie was gemacht. Dann gibt es dann schon welche, wo dann nach der 2. Stunde sagen, oh ja, ich möchte. Die meisten trauen sich meistens nicht gleich, weil sie denken, okay, das ist die Hundeschule von mir, und erstmal gucken, wie die arbeitet und was er macht. Ich habe bis jetzt immer mitgekriegt, dass die Leute sagen, ja, so habe ich das noch nie gesehen. Ist okay, aber jeder Bäcker macht sein Brötchen anders, und ich habe die Angewohnheit, ich bin so, wie ich bin. Die Kunden kommen gern zu mir, weil ich halt sehr direkt und ehrlich bin. Ich tue nicht drumherum schwätzen, ist nicht meine Art, eigentlich in keinem Bereich. Ich bin immer am Schwätzen im Unterricht, erkläre dann zum Beispiel Verhalten. Dann zum Beispiel, wenn mich ein Kunde fragt, dann erkläre ich das der ganzen Gruppe, zum Beispiel, keine Ahnung, mein Hund hat Würmer, muss ich den entwurmen? Er hat Flöhe, was kann ich dagegen machen? Wie kriege ich eine Zecke raus? Und das ist quasi der Praxisteil im Sinne von, wie unterschiedlich sind die Hunde und die Menschen, wie gehe ich drauf zu, wie bringe ich jetzt diesem Hund einen Sitz bei oder dem anderen das anders, weil der halt nicht so funktioniert wie der eine Hund oder der Mensch es einfach nicht umgesetzt kriegt. Bei mir so ein bisschen individueller. Es gibt bei mir auch nicht dieses, die Hunde machen alle die gleiche Übung, sondern ich merke mir, ist zwar anstrengend für den Trainer, den Ist-Zustand von meinem Hund, also von meinem Hunden-Kundenteam, und kann dann quasi die Übung so kreieren, dass quasi die Übung für diesen Hund sinnvoll ist. Wenn der jetzt keinen Sitz hinkriegt, dann bleibt er einfach stehen. Oder er macht die Sitzübung in 5 Meter Entfernung und nicht in 2 Meter Entfernung. Dass also quasi auch am Ende von der Stunde dann quasi ein kleines Erfolgserlebnis da ist, dass der Mensch dann sagt, okay, wir kriegen das hin.
Das ist ja eh total wichtig, so kleine Erfolgserlebnisse für Mensch und Hund, damit die Motivation da bleibt und so weiter. Gibt es eigentlich irgendwelche typischen Anfängerfehler von den angehenden Hundetrainern? Also Dinge, die immer wieder auftauchen, die du immer wieder sagen musst am Anfang?
Ja, die finden die Hunde alle so süß.
Okay.
Ja, die finden die süß. Ich sage immer, die sind nicht süß, die sind fluffig. Wenn du den in den Mund nimmst, dann fusselst. Na, und dann schmeckt der süß. Aber im Prinzip ist es so, die Welpengruppe zum Beispiel, ja, da kommt so das Baby-Schema, da spacken meine Trainer meistens rum und sagen, oh, sind die süß. Na, ich habe bei mir in den Gruppen halt auch manchmal Hunde dabei, die vielleicht den Maulkorb jetzt nicht mehr drauf haben, aber vielleicht in gewissen Bereichen auffällig waren, Angstbeißer oder sonstiges, unsichere Hunde, die auch mal nach vorne gehen. Und da das Einschätzen die Einschätzung von meinen Kollegen gegenüber dem Hund, das kann manchmal nur, weil er süß ist, ja, gehen die da zu dicht hin, wo ich dann sage, bleib mal da schön weg, weil der kann auch anders. So dieses optische Einschätzen und nicht, warum ist der Hund überhaupt in der Hundeschule? Na, klar sage ich denen das, aber in dem Moment, wo dann der Hund vor denen steht und die goldig anguckt, ja, und ich dann eigentlich schon sehe, wie so der Hund so halblebig schon fast denen am Arsch hängt. Na, und das sind so die gewissen Anfängerfehler oder dass sie dann irgendwelche Hunde anfassen, die sie nicht kennen. Das ist zum Beispiel auch etwas, ja, nur weil er fluffig ist und herkommt, heißt noch lange nicht, dass er angefasst werden will. Dann habe ich, wenn sie das erste Mal die Gruppen anleiten, ist es so, dass wenn eine Übung nicht funktioniert, dass sie dann den Plan B nicht bereit haben. Ja, die gehen immer davon aus, der Kunde setzt es um und der Hund auch, wenn es dann aber nicht funktioniert. Da haben sie meistens dann ein bisschen Probleme, wo ich dann sage, okay, da müssen wir in der Werkzeugkiste noch ein bisschen kruscheln, dass du quasi dann auch Alternativen findest in dem Moment, wo es dann soweit ist, dass der Hund vielleicht diese Übung nicht hinkriegt, ich es entweder abbreche oder anders gestalte, damit halt auch der Besitzer diese Übung hinbekommt. Ja, also ich tue zum Beispiel in meine bestehenden Gruppen, ich kenne meine Hunde, die ganz neuen Anfänger rein, die werden vom Alter her ähnlich. Ja, und der eine hat jetzt zum Beispiel noch nie eine Hundeschule besucht, weiß gar nicht, wie das geht. Und dann kann ich aber in Anführungsstrichen dem Kunden damit helfen, dass er quasi, dass quasi der Kunde und sein Hund ein Erlebnis haben und wenn sie auch bloß hinten entlanglaufen sind, ohne dass er blubbt. Mhm. Ja, oder dass er den Besitzer wegzieht. Die angehenden Kollegen, die ich habe, die gucken immer mir zu am Anfang und dann frage ich immer am Anfang der Stunde, wenn sie dann ein, zweimal da waren, wie sieht's aus? Möchtest du mal die Gruppe anleiten? Das sind aber dann immer die leichteren Gruppen. Wo ich dann weiß, es sind so Streberler drin, wo, wenn man denen eben sagt, dann kriegen die Besitzer das hin. Die Kunden von mir sind das auch meistens gewöhnt, dass da vielleicht mal ein angehender Kollege die Gruppe anleitet. Ich finde es immer interessant, weil die dürfen quasi sich Gedanken machen, was möchte ich mit den Kunden üben. Und dann machen die da so ihre Stunde. Und hinterher bin ich meistens ein bisschen spartanisch mit dem Feedback, also quasi nek motztisch globt nu, nach dem schwäbischen Prinzip.
Okay.
Aber wenn sie was wirklich toll machen, bin ich relativ schnell dabei, das wirklich auch dann auf meine Art zu loben. Und auf der anderen Seite habe ich dann quasi, wenn sie einen Fehler machen, versuche ich nicht den Kollegen während der Arbeit, sondern ich rutsche dann zu ihm hin, also so, ich schleiche mich so in seine Gegend und sage dann, jetzt pass mal auf, die zwei Hunde tue ich ein bisschen trennen, oder ich gebe auch Tipps, also dass quasi die genauso ein Erfolgserlebnis haben. Ich finde es immer interessant, wenn Kollegen eine Gruppe anleiten, weil die Ideen, ich mache schon lang, und ich finde immer die Ideen, wo meine Kollegen haben, dieses mal über den Tellerrand gucken, finde ich immer super interessant, auch für mich. Ich lerne auch jedes Mal was Neues dazu, wenn meine Kollegen eine Gruppe anleiten.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und das finde ich halt auch gut.
Du möchtest fit werden für die Hundetrainerprüfung oder dein Wissen über Hunde vertiefen? Mit meinen digitalen Lernkarten lernst du effizient und flexibel für deine Prüfung, egal wo du bist, mit dem Smartphone, Tablet oder auch Laptop. Die Lernkarten inklusive Übungsfragen sind perfekt, um dein Wissen zu überprüfen und zu festigen. Mehr dazu findest du auf meiner Website unter marionzimmermann.de/Angebote.
Bei der Gelegenheit fällt mir so ein Beispiel ein, so zum Thema Gruppentraining. Da hat eine unserer Teilnehmerinnen dann hinterher mal erzählt im Theorieunterricht, ja, da habe ich den Leuten gesagt, sie sollen das Haus vom Nikolaus laufen. Kennst du das Haus von Nikolaus?
Ja,
sie war dann völlig enttäuscht, dass die Leute das nicht hingebracht haben. Das wäre doch so einfach. Also ich glaube, das ist was die, oder können wir vorstellen, was viele unterschätzen. Das, was für dich, für mich, für andere vielleicht einfach scheint, ist in der Praxis gar nicht so einfach umzusetzen.
Nee, also gar nicht. Also ich habe ja den Vorteil der Halle. Einmal das. Und wenn schönes Wetter ist, kann ich nach draußen gehen. Und wir haben eine große Wendeplatte vorm Haus und sind relativ schnell draußen auf dem Feld. Da haben wir dann die Ablenkung mit Fahrrad, Fahrradjogger, alles, was man so im Alltag verkommt. Und ich finde es immer süß, wenn dann die Winterhunde dann das erste Mal nach draußen kommen und die Besitzer total enttäuscht sind, dass der Hund dann draußen doch nicht so funktioniert wie mit weniger Ablenkung. Ich sage immer, die müssen sich das vorstellen, wie genauso ist eigentlich auch bei unseren Kollegen. Es ist wie die Fahrstunde 1, ohne Ablenkung am Tisch, schalte ich mal durch, funktioniert super. Na? Und dann sage ich zu meinen Leuten immer, jetzt stell dir einfach vor, du kannst super Mathe, du kannst daheim und überhaupt, aber jetzt ziehe ich dich nackig aus, stell dich nach Stuttgart an den Bahnhof oder nach Heilbronn und dann frage ich dich nach einer Matheaufgabe, das braucht gar nicht schwer sein und auf einmal kriegst du nicht mehr hin. Und das ist eine Übungssache. Das heißt nicht, dass meine Trainer nackt irgendwo am Bahnhof rumstehen, aber im Prinzip, dass einfach das Gefühl da ist, ich muss etwas wirklich so können, dass ich, wie beim Autofahren, am Anfang glotze immer, wo ist der erste, zweite, dritte Gang, wo ist mein Blinker, wo ist der, ich mache den Schulterblick. Wenn du ehrlich bist und du fährst 10, 15 Jahre Auto, wer macht denn heutzutage noch einen Schulterblick? Außer ein buntes Auto steht neben dir mit zwei netten Herren drin und dann guckt man mal über die Schulter, wenn man irgendwo einen Blinker setzt.
Aber ich liebe deine bildhaften Vergleiche. Ja, gut, ich glaube, das macht auch deinen Kunden und auch deinen angehenden Hundetrainern ziemlich viel Spaß.
Gut, ich sage, wir Hundetrainer müssen ja Fachbegriffe können für unsere Prüfungen. Es ist gewünscht, dass wir das können, aber mein Kunde hat normalerweise nicht diese Fachbegriffe im Kopf. Das heißt, bei mir in der Hundeschule gibt es eine Gucci, eine Einkaufstüte. Ich schaue nach vorne, wo ich hinfahre. Ich fahre Fahrrad oder sonstiges. Ich frage auch gern mal, was die Leute arbeiten. Und wenn die mir dann sagen, was sie arbeiten, kann ich dann in Anführungsstrichen die da abholen, wo sie dann ihr Geschäft machen. Also wenn ein Fensterbauer da ist, dann erkläre ich ihm, wie baue ich ein Fenster nicht ein, aber vom Geschäftlichen her, du hast eine Wand und dann hast ein Fenster drin und wenn ich das Fenster aufmache, dann kann der jetzt gerade in dem Moment nur das und das lernen und dann geht das Fenster wieder zu und dann kommt das nächste Mal bei Regensfenster aufmachen, ist wieder ein neues Fensterle und so weiter und so fort. Also ich versuche immer quasi den Besitzer bei seinem täglichen Tun abzuholen, sowie den Hund so zu erklären, dass er weiß, warum tue ich das überhaupt. Also es gibt bei mir nicht dieses, der lernt jetzt Sitz, ja, sondern ich sage ihm, warum sollte er Sitz lernen und wozu brauche ich das eigentlich? Na, es gibt ja Sitz und es gibt das Sitz und Bleib. in Anführungsstrichen, ich persönlich, mein Hund kann nur Sitz, er hat kein Bleib, weil ich dann quasi zu ihm sage, er darf wieder aufstehen, entweder durch ein anderes Kommando oder ich erlaube ihm die Freizeit und dann weiß er das aufgrund von dem Wort und dann kann er das tun. Aber wenn ich von ihm verlange, er soll bitte hinliegen, dann soll er bitte da liegen bleiben, nicht rumroppen oder sonstiges machen, weil das könnte gefährlich werden. Mhm. Und die meisten Leute sagen zu mir immer nach dem ersten Einzeltraining, so hat mir das noch keiner erklärt. Dann kommt ja auch noch dazu, wir sind Menschen und wir haben verschiedene Hunde, wir haben verschiedene Hunderassen, wir haben auch mal Mixe. Und ich sollte wissen, wenn jetzt ein Hund vor mir ist, was ist das für ein Hundle und was könnte da alles drin sein, wenn es jetzt ein Auslandshund ist, wie benimmt er sich, einmal optisch gesehen und dann aber vom Wesen her, wie kann ich ihm das beibringen? Und das ist das, was wo ich glaube, bei meinen Kollegen öfters mal dann mitkriegt, ja, wie siehst du das? Also das ist Übungssache. Und das ist das, was sie bei mir quasi im praktischen Unterricht machen. Sie üben. Sie üben Autofahren und sie gucken sich die Hunde an. Dann sage ich, guck dir die Füße an, guck dir den Schwanzansatz an, die Ohren, die Augenfarbe, die Fellstruktur. Das Benehmen, passt es überhaupt zusammen zu dieser Fellstruktur? Oder benimmt er sich ganz anders? Und wenn ich dann dem Kunden seinen Hund erkläre, ich muss ihm nicht die anderen Hunde erklären, aber seinen eigenen, wenn ich den lesen kann, dann habe ich eine Basis, wo ich dann nicht überrascht werde von meinem Hund. Und der Besitzer seinen Hund besser lesen und verstehen kann. Und wenn das funktioniert, dann habe ich eigentlich eine gute Bindung.
Hm. Kann ich selber auch bestätigen. Also ich war ja, bevor ich deine Geschäftspartnerin und auch sehr gute Freundin wurde, war ich ja Kundin bei dir damals mit meiner Taubenhündin Shanga. Ich hatte damals die naive, das meine ich jetzt gar nicht negativ, Vorstellung, jeder Hund ist gleich, es kommt halt immer nur auf die Erziehung drauf an. Und ich habe erst durch dich und dann später noch weiterführend durch die Hundetrainerausbildung erfahren, dass dem nicht so ist, dass Hunde einfach unterschiedliche Veranlagungen haben. Und ich fand schon damals, du hast das alles irgendwie super toll erklärt, warum, wieso, weshalb sich damals mein Hund so und so verhalten hat oder warum er mit mir Kontakt liegen macht, aber dabei 5 Meter entfernt liegt. Gut, zurück zum Training, zum Gruppentraining. Du machst ja sehr viel Gruppentraining. Was ist da aus deiner Sicht am schwierigsten oder welche Art von Gruppen sind schwierig?
Was heißt schwierig Gruppen? Also meine schlimmsten Gruppen, sagen wir es mal so, sind meine Welpen. Alle sagen immer, ach, Welpen sind süß. Ja. Wenn ich aber so nachdenke, ein Welpe, ich bin quasi der Kindergärtner. Und wenn ich im Kindergarten Scheiße baue, habe ich die nächsten 15, 20 Jahre, solange der Hund lebt, also 20 lebt er meistens nicht, aber die nächsten 15 auf jeden Fall, das Thema. Weil da lege ich den Grundstein. Und wenn ich da Fehler mache, ja, dann hat mein Kunde die nächsten 10, 15 Jahre das Thema. Und da bin ich sehr empfindlich als im Welpenkurs. Da bin ich ganz arg am Gucken, was spielt mit wem und wie lang. Und ich fange auch im Unterricht quasi relativ früh mit den Kleinen die Basics an. Mathe, Deutsch, Englisch sage ich immer dazu, wie in der Grundschule. Wir malen mal ein A, wir machen mal ein B, ein paar verschiedene Untergründe. Dann machen wir zum Beispiel Medical Training. Das ist wichtig, wenn ich zum Tierarzt gehe oder ich habe einen Hund, der getrimmt wird oder ich habe einen Plüschi, den ich bürsten muss. Wie bürste ich den? Wie gucke ich nach den Ohren? Die Zahnstellung, dass die quasi, wenn die anfangen mit Zahnen, dass die Besitzer auch wissen, wo müssen die Zähne überhaupt sitzen, damit er überhaupt ein gescheites Gebiss hat. Ne? Dann zum Beispiel, wenn ich mit ihm zum Tierarzt gehe, dass der sich anfassen lässt, dass er quasi nicht eine Narkose braucht, damit er einfach mal die Zähne angeguckt bekommt. Na? Und das sind so kleine Übungen, wo wir schon im Welpentraining machen. Dann zum Beispiel, dass der Kunde seinen Hund bei Überforderungen erkennt und dass er ihn schützt, quasi wie ein kleines Kind, weil wir holen uns einen Welpen und sagen dann, ja, da muss mir jetzt gehorchen oder was auch immer, aber eigentlich sind wir die Erziehungsberechtigten von dem Kleinen. Das heißt, ich gehe da irgendwo hin, hol mir das kleine Teil und sag jetzt, du lebst jetzt bei mir. Na? Und dann hast du eigentlich innerhalb von 2, 3 Wochen, wenn es blöd läuft. Vielleicht hast du auch ein Jahr Wartezeit gehabt, kommt drauf an, wo du das Hundle herkriegst. Manche gucken sich nur ein Bild an und bestellen sich den dann im Internet, haben dann das kleine Teil daheim und sagen dann, ja, supi. Und die meisten sind dann quasi überfordert. Die haben dann so ein Bild vom Labi, der auf der grünen Wiese mit mir, ich telefoniere oder esse ein Eis oder was auch immer und der Labi springt um mich rum glücklich, ist halt nicht so. Mhm. Na, also ich sag meinen Kunden immer, 3-3,5 Jahre brauchst du, bis das Teil funktioniert und je besser er funktioniert, in Anführungsstrichen, er seine Mathe, Deutsch, Englisch, Hausaufgaben kann, umso mehr Freiheiten hat er, wenn ich meinen Hund rufe und er kommt sofort zurück, egal was ist, ob jetzt aus dem Spielen oder hinterm Hase herrenne, bin ich auf jeden Fall sicher, dass er nicht überfahren wird, wie wenn er jetzt 2 Stunden lang hinterm Hase herrennt.
Ja klar, aber interessant ist wirklich, dass die meisten eigentlich die Vorstellung haben, dass eine Welpengruppe so am einfachsten ist.
Nee, ich finde, das ist die schwierigste Aufgabe. Mhm. Ich glaube, das ist das, was meine Kollegen auch im Praxisunterricht dann meistens schockt.
Dass ja, ich weil das man so, am meisten Schaden dort anrichten
ja,
kann.
Man, praktisch, man kann ne? den größten Schaden anrichten im Welpenkurs. Ja, wenn da irgendwas schief läuft, da springen die Hunde in der Welpenstunde und eins wird drangsaliert. sagen wir es mal so, das kommt ja nicht gleich, sondern das kommt erst, wenn das Teil ungefähr 8-9 Monate alt ist, wenn sie anfangen, geschlechtsreif zu werden. Ja, wenn sie dann der Meinung sind, so, ich habe jetzt meine Zähnchen drin und ich kann jetzt sagen, der andere, der kotzt mich eigentlich morgen nicht. Ja, ich habe ganz arg oft Hunde da, die ja Probleme haben mit anderen Hunden, wo, wenn du dann mal deutlich nachfragst, der Hund in der Welpenstunde gespielt hat, aber es gibt auch ein Zwangsbespielen. Ja. Der Hund rettet sich mit Spielen, er hat eigentlich gar keinen Bock auf den Scheiß. Aber das muss man dann erkennen können als Besitzer, eher weniger. Aber der Trainer ist da in meinen Augen derjenige, der das zu tun hat. Oder zum Beispiel, manchmal gibt es Hunde, die sagen, oh, der ist voll dominant. Ja, dabei ist er nicht dominant, sondern der hat einfach nur Kommunikationsprobleme und mag eigentlich keinen Kontakt zum anderen Hund oder wie auch immer oder einfach zu anderen Menschen nicht und dann wird er da zwangsbeschmust und zwangsangetatscht und wenn man das den Kunden erklärt, dass zum Beispiel der Hund das in dem Moment, wo, guck mal, wie der jetzt dran sitzt und was der macht, der züngelt oder gähnt oder schüttelt sich oder versucht quasi dem Angetatscher aus dem Weg zu gehen und dann, also ich habe bei mir in der Hundeschule immer das Gefühl, dass meine Kunden ihre Hundler gut einschätzen können. Und das ist mir wichtig und das möchte ich auch meinen Kollegen beibringen. Dass quasi beidseitig, also das Hundler auf der einen Seite auch akzeptieren muss, dass es mal anfasst, wenn er nicht will. Er aber auf der anderen Seite auch mal als Kunde sagen muss, okay, ich nehme jetzt mal meine Griffe von dem Hund weg, weil er das gerade nicht brauchen kann. Mhm. Na, also es ist bei mir ein Miteinander und nicht gegeneinander oder es muss immer funktionieren. Es ist wie in einer guten Beziehung. Ja, es gibt gute und schlechte Tage, ist auch bei der Hundeerziehung so. Ich sage immer, das sind Höhen und Tiefen.
Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das fällt deinen angehenden Kollegen besonders schwer im Gruppentraining oder auch im Einzeltraining? Oder gab es da schon mal Vorkommnisse, wo du gedacht hast, oh Gott, hoffentlich passiert jetzt nichts, weißt du, was ich meine?
Eigentlich nicht, weil ich eigentlich immer dabei bin. Also es heißt nicht so, dass ich die Glucke bin und da dran stehe, aber die haben mich im Hintergrund, in Anführungsstrichen, ich bin immer dabei. Und wenn mir was auffällt, wahrscheinlich durch meine Erfahrung, bin ich meistens schon, bevor was ist, bei denen und sage, du, guck mal, die 2 Hunde, die mögen sich nicht wirklich, tu mal da den und den dazwischen setzen. Ein bisschen mehr Abstand, also ich versuche denen quasi da Hilfestellung zu leisten. Was mir auffällt, ist, dass die viele, also es gibt zweierlei, der eine Kollege, der sich nicht traut, ja, und dann meistens immer wieder Rücksprache, Blickkontakt zu mir hält, so mache ich das richtig, wo ich dann denke, okay, da muss ich ein bisschen nachhelfen, dass der quasi selbstbewusster wird oder zum Beispiel ein bisschen lauter redet. Das sage ich dann auch, na, wenn ich dann nichts höre, wenn ich da 2 Meter wegstehe, wie soll es der Kunde dann hören, der in der Gruppe sitzt? Dann passiert manchmal auch das, dass quasi der Kollege nach der Stunde zu mir sagt, ich fand das Training scheiße, wo ich dann sage, nee, fand ich nicht, aber er müsste vielleicht den Anspruch ein bisschen runtersetzen. Die versuchen immer, alles in eine Stunde reinzupacken, wo ich dann sage, ja. So diese, der Anspruch an sich selber sowie auch an den Kunden manchmal so hoch zu setzen, da sehe ich immer mich und meinen Timmy. Ja, wo ich dann sage, gebt euch doch Zeit. Ja, macht kleinere Schritte, macht dafür die Sachen korrekt und helft den Kunden dabei, dieses umzusetzen. Und ich habe ja so eine eigene Art, in meinen Gruppen zu arbeiten. Da haben auch schon einige dann gesagt, ja, das habe ich so auch noch nie gesehen. Na, weil ich zum Beispiel, bei mir ist es so die Welpengruppe, da gibt es kein Willkommen rein und spielen, sondern da gibt es erstmal Willkommen rein und wir machen erstmal Ruheübungen. Also Ruheübungen finde ich ganz arg wichtig. Die meisten Leute, die lassen ihren Hund hinterm Ball herspringen oder bespaßen den mit Schnüffelteppich und sonstigen. Das können die alles daheim machen, habe ich kein Problem damit. Aber die Hundeschule ist einmal die Woche. Das heißt, da tut man quasi Sachen üben, wie zum Beispiel aushalten, dass ein anderer Hund an mir vorbeiläuft, ohne dass ich gleich hinrennen muss und spielen. Und das sind so Sachen, wo dann viele zu mir sagen, also wo es erstmal in die Gruppe kommt, sagen, so habe ich das noch nie gesehen, dass es so funktioniert. Der Vorteil ist auch der, dass wir natürlich Stühle haben. Wir sitzen in der Halle, es regnet nicht, es gibt keinen Matsch, die Hunde werden nicht dreckig. Also bei mir gibt es dann auch nicht die Ausreden, hoho, ich komme heute nicht, es schneit, hoho, es regnet und es ist 30 Grad, weil in der Halle ist immer gleich kalt und gleich trocken oder sauber. Und von dem her, wenn wir dann draußen sind, gucke ich immer, dass wir dann quasi mit der Ablenkung und jetzt nicht unbedingt, wenn es Katze hagelt, rausgehen, sondern da bin ich dann auch ein bisschen faul und verwöhnt. Mhm.
Ich kenne diese Übereifrigkeit von manchen auch bei der praktischen Prüfung, wo ich ja auch immer dabei bin. Ich versuche denen vorher zu sagen, Leute, beschränkt euch auf 1-2 Themen, die der Kunde hat. Aber oft kommen sie trotzdem daher und haben 1000 Ideen, was sie mit dem Hund und dem Kunden machen wollen. Alles super, super gut gemeint. Aber teilweise muss man die da so ein bisschen bremsen, weil man kann halt nicht alles in eine Stunde reinpacken. Also dieses Übereifrige, das ja, sehe ich auch immer mal wieder. Aber die meisten machen das echt super, super
ja,
toll.
Also ich bin mit meinen Kollegen super zufrieden. Ich hole mir da auch manchmal Ideen. Die holen sich bei mir die Ideen. Die sagen sowas, also wenn jetzt zum Beispiel jemand aus dem Verein kommt und guckt sich dann bei mir mal die Übung an und sagt, oh, das darf ich das übernehmen? Sage ich, klar, kannst du das machen? Und die rufen mich dann auch manchmal an und sagen, du, ich habe das und das vor. Kann ich da noch was beachten oder so? Auch im Nachhinein, wenn sie fertig sind, da habe ich null Probleme. Ich finde es auch schön, wenn ich zum Beispiel Kollegen habe, die dann bei mir Rücksprache halten, also quasi mit mir drüber reden. Das heißt nicht, dass ich das letzte Wort habe, sondern dass, wenn man über etwas redet oder ich, zum Beispiel, wenn ich dann von jemandem gefragt werde, kannst du mal mit drauf gucken, mache ich das gerne. Und zwar deswegen, weil vier Augen manchmal mehr sind. Wie, und du hast ja, wie es halt so ist, in jeder Firma oder in jedem Geschäft, wirst du irgendwann mal betriebsblind. Deswegen, ich habe den Vorteil, dass ich Kollegen habe, die ich ausbilde, die nicht unter meinem Pantoffel stehen, sondern ich möchte gern Kollegen haben, die, wenn denen was auffällt oder die sagen, du, das ist aber, du könntest auch mal das und das machen, wo ich das gerne auch annehme. Ja, warum soll ich nicht von einem Kollegen, der noch nicht Hundetrainer ist, aber der geile Ideen hat, da nicht auch mal was übernehmen? Es ist eine Win-Win-Gemeinschaft, finde ich jetzt. Also, und ich hoffe doch, dass ich das auch meinen Kollegen rüberbringe. So.
Ich denke mal, auf jeden Fall, ich sehe das ja auch oft in der Prüfung, da merkt man dann ganz genau, aha, das haben sie jetzt nicht abgeguckt von dir, sondern die haben sich selber was überlegt. Und das finde ich immer so besonders toll. Also du, wir bei PeroCC überhaupt, wir geben den Menschen ja nur den Werkzeugkoffer in die Hand und erklären, wie Schraubenzieher, Hammer, Zange und so weiter funktionieren. Und was sie dann draus machen, ist ihr Ding. Und ich finde es immer toll, wenn die dann selber irgendwie kreative Ideen haben. Das finde ich ganz klasse.
Wie gesagt, also du hast mir ja ganz am Anfang gefragt, warum ich Hundetrainer ausbilde. Ich habe mir quasi einen Kollegenstamm großgezogen. Oder ich weiß nicht, wie man das sagt. Ja, ich habe Kollegen, wo ich weiß, der eine steht auf Hütehunde, der andere steht auf die Molossoiden, der dritte, der steht auf die Gläune. Ja, und wenn du dann so einen Pool an Kollegen hast, wo du weißt, die kommen aus deinem Stall, sage ich immer, also aus meinem Stall, wo ich weiß, wie die arbeiten, wie die ticken. Und dann kann ich denen quasi, wenn jetzt einer bei mir anruft und sagt, ich habe einen Aussie, dann kann ich sagen, du, da gehst zum Kollege XY oder zu dem, der ist bei dir in der Nähe, der kommt aus meinem Stall, guck schon mal, ob er dir gefällt. Und wenn er dir gefällt, bleibst du dort. Und wenn nicht, kannst du mich immer noch mal kontaktieren, ist ja kein Thema. Na? Mhm. Oder zum Beispiel, dass ich dann sage, wenn die bei mir dann irgendwann mal durch sind, ja, runter von meinem Gelände, ist dann immer der Spruch, auch bei meinen Hundetrainer, runter von meinem Hof, aber die dürfen jederzeit wieder kommen. Ja. Genauso mache ich es auch mit meiner Kundschaft, also, was willst du denn eigentlich jetzt noch hier, der kann doch alles, du Streber, ja, runter von meinem Hof, mach Platz für einen neuen. Und wenn die dann sagen, ja, aber was mache ich denn jetzt sonntags oder mittwochs? Jetzt war ich so lange bei dir und mir fehlt das blöde Geschwätz quasi von dir, dann kann ich die an Kollegen weiterleiten, die zum Beispiel Bespaßung machen, Digility, Main Trailing, Paddle, Dog oder Canicross oder da gibt's ja zig Sachen, wo der Hund, wenn er dann irgendwann mal Mathe-Deutsch kann, die Grundschule beendet hat, weil ich bin ein bisschen faul. Ich mache gern diese Mathe-Deutsch-Englisch-Sachen. Also die Grundschule, wegen mir auch noch ein bisschen Realschule und Gymnasium, aber dann können sie bitte woanders hingehen, wenn sie weitere Bespaßung möchten. Mhm. Und das finde ich wichtig und deswegen habe ich auch, glaube ich, angefangen, Kollegen auszubilden, dass ich einfach auch die Möglichkeit habe, den Kunden an gescheite Kollegen weiterzuvermitteln.
Ja, das ist super. Also ich bin ganz stolz auf unsere Leute, insbesondere wenn sie dann die Praxisprüfung super machen und auch bestehen. Wenn jetzt jemand bei dir die Praxisausbildung machen möchte, hat aber jetzt die Sachkunde schon woanders gemacht oder macht sie woanders. Es gibt ja Institute, die machen nur Online- oder Selbstlernkurse bei der Hundetrainerausbildung. Dürfte man da auch zu dir kommen?
Klar. Logisch.
Wie kann man dich dann kontaktieren?
Ja, also in der Homepage steht meine Telefonnummer drin und da kann man mich anrufen, dann kommt man mal vorbei. Ich habe Hospitation, biete ich an. Hospitation bedeutet, du guckst bei mir zu und wenn ich der Meinung bin, dass du was taugst, wenn du aus einem anderen Stall kommst, das soll jetzt nicht wertend drüber kommen, sondern es geht einfach um das, die Chemie muss ja auch passen und die Arbeitsweise. Dann kannst du bei mir natürlich auch Probe fahren. Das habe ich schon vor zig Jahren gemacht in Ludwigsburg und das mache ich hier in Weinsberg genauso. Man kann mir theoretisch nichts klauen. Ich bin ein Individuum genauso wie meine Kollegen auch. Jeder kriegt den Hund oder den Kunden mit seinem Hund, der zu ihm passt. Und in Anführungsstrichen ist es ja auch so, dass quasi jeder Mensch ja irgendwie zu seinem Trainer eine Chemie aufbauen muss. Es gibt auch Leute, die mögen meine Art nicht, weil ich so direkt bin. Ja, ich kann zwar mit Wattebäuschen schmeißen zu meiner Kundschaft, aber ich bin eigentlich eher der sehr direkte Mensch und damit muss man erstmal leben können. Und es gibt auch Menschen, die damit nicht umgehen können und dann habe ich aber Kollegen, wo ich sagen kann, du, das passt, aber das höre ich dann meistens schon am Telefon, ob das passt oder nicht.
Super, dann werde ich auf jeden Fall deine Homepage mit der Kontaktseite zur Hospitation verlinken. Wenn es für dich okay ist, würde ich dich jetzt befreien von den Kabels vom Bildschirm und sag ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und es mit mir durchgezogen hast. Vielen Dank, Snishi.
Ja, bis dann, Schatzi.
Das war Unternehmen Hundeschule, der Podcast rund ums Hundetrainer-Business mit mir, Marion Zimmermann. Und nicht vergessen, du kannst alles lernen, du musst es nur tun. Brauchst du Unterstützung bei deiner Selbstständigkeit? Dann besuche mich auf meiner Website marionzimmermann.de. Ciao, ciao und bis bald.